Herzlich willkommen zu Harte Rechte, dem Podcast mit Recht für Unternehmer und Führungskräfte. Runde 19. Führerschein und Alkohol. Ein ungleiches Paar. Mein Name ist Georg Wohlleben und heute beschäftigen wir uns mit allen Fragen rund um Alkohol und Führerschein. Wie verhalte ich mich bei einer polizeilichen Alkoholkontrolle? Muss ich ins Röhrchen pusten oder ist manchmal eine Blutentnahme viel besser für mich? Und welche Grenzen gelten für welche Verkehrsmittel bei der Alkoholkonzentration im Blut? Und welche Folgen hat es, wenn ich die Grenze reiße? Das alles und noch viel mehr gibt's im heutigen Podcast und ganz zum Schluss, wie immer natürlich, einen der Fälle, die das Leben schrieb. Heute geht es um das Zuschlagen einer Autotür und um 143 Leichen. Ein intelligenter Mann ist manchmal dazu gezwungen, betrunken zu sein, um Zeit mit Idioten zu verbringen. Ernest Hemingway. Und ab geht's ins Thema. Führerschein und Alkohol, ein ungleiches Paar. Wie angekündigt heute mit Oleg Trusow-Boos, Fachanwalt für Verkehrsrecht. Hallo Oleg.
Hallo Georg.
Ja Oleg, wir sitzen hier im Sonnenuntergang an der Mosel. Die Weinlese ist in vollem Gange und da ist Alkohol natürlich ein präsentes Thema. Wir trinken jetzt fröhlich einen Wein oder vielleicht auch zwei oder drei Weine. Ich fahre dann nach Hause und auf dem Nachhauseweg kommt es, wie es kommen muss. Die rote Kelle blinkt vor mir, Polizeikontrolle. Was tun?
Das ist eine sehr berechtigte Frage, denn tatsächlich machen viele bereits bei der ersten Kontaktaufnahme mit der Polizei nicht unerhebliche Fehler, die dann gravierende Folgen haben. Weshalb es dann schon wichtig ist zu wissen, was muss ich als Fahrzeugführer oder Fahrzeugführerin tatsächlich machen? Welche Fragen muss ich beantworten? Und inwieweit kann ich tatsächlich auch meine Aussage beispielsweise komplett verweigern?
Okay, die rote Kelle sehe ich.
Ja.
Anhalten das, oder weiterfahren? Blöde Frage, okay. Aber
das ist tatsächlich wichtig, denn man spricht da von einem Anhaltekommando der Polizei und dieses sollte man auch befolgen. Denn in dem Moment, wo man da weiterfährt, begeht man schon für sich genommen eine Ordnungswidrigkeit, die Bußgeld bewährt ist. Und man kann auch davon ausgehen, dass die Polizei dann hinterherfährt. Und in so einer Konstellation kann man jetzt auch nicht mit dem Wohlwollen der Polizei in den folgenden Befragungen rechnen.
Nee, okay, also das kann ich auch noch nachvollziehen. Ich glaube, das würden auch die meisten Leute machen, wenn die Polizei winkt, dass man dann grundsätzlich mal anhält. Nächstes Thema dann oder nächste Frage aber auch, okay, jetzt habe ich angehalten. Ich lasse freundlich mein Fenster runter und dann sage ich was, sage ich nichts. Was mache ich?
Ja, dann beginnt schon das erste recht lockere Gespräch seitens der Polizei. Es werden natürlich dann erstmal die Fahrzeugpapiere befragt. Die kann man auch ohne weiteres aushändigen, sollte man auch tun. Also Fahrzeugschein und Führerschein muss man da in der Weise dabei haben, wenn man ein Fahrzeug führt. Personalausweis ist schon wieder was anderes, aber selbst da würde ich auch als Juristenanwalt sagen, ruhig aushändigen, denn alles andere macht keinen Sinn. Dann wird man zur Wache gebeten und um da die Identitätsfeststellung vorzunehmen, das will ja keiner. Man will ja auch da nicht irgendwie unnötig Ärger bereiten. Was aber trotzdem wichtig ist, und da sind die Polizisten ja durchaus auch geschult darin, das ist dann die Art der Befragung. Man kommt dann meistens sehr locker daher und dann kommen so Phrasen oder Fragen beispielsweise, na, wo kommen wir denn her oder wo soll es hingehen? Und bereits da, das kommt eigentlich, naja, sehr neutral rüber oder recht freundlich, kann man da schon die ersten Fehler machen. Denn wenn man beispielsweise von einem Fest herkommt, ja, dann liegt es auch nahe, dass man möglicherweise dort bei einem Dorffest, einem Weinfest vielleicht auch was getrunken hat, sodass die Schwelle zu dem Anfangsverdacht, und der Anfangsverdacht ist wichtig für die weiteren möglichen Maßnahmen der Polizei, dadurch relativ schnell überwunden ist.
Ja, aber jetzt komme ich von einem Weinfest und weiß, ich habe getrunken. Was mache ich denn dann? Was sage ich denn dann am besten?
Dann sagt man am besten, dass man dazu nichts sagen muss und will.
Und dann werden die nicht komisch und denken, na?
Das mag sein, dass sie dann darüber verärgert sind, aber die können einem daraus keinen negativen Rückschluss ziehen. Das ist einfach das gute Recht eines jeden, die Aussage zu verweigern und darauf sollte man sich auch tatsächlich stützen. Denn die nächste Frage wäre jetzt beispielsweise, haben Sie denn was getrunken? Mhm. Will ich da die Wahrheit sagen, wenn ich tatsächlich was getrunken habe?
In meinem Fall eher nicht, nee.
Genau, und man darf auch in solchen Konstellationen lügen, denn keiner ist verpflichtet, sich selbst zu belasten.
Aber das heißt, ich könnte auch rein theoretisch sagen, ich war hier noch auf dem Kindergeburtstag, habe hier Freunde besucht und bin jetzt gerade wieder auf dem Nachhauseweg oder sowas.
Genau.
Okay. Okay, und wenn ich gefragt werde, ob ich Alkohol getrunken habe, gut, ist natürlich die Frage jetzt mal unter uns. Also ich kenne das, dass sich Polizisten dann manchmal auch relativ nah ans Auto beugen, mit weit geblähten Nüstern, schnuppernd. Wenn ich dann was getrunken habe und sage, nein, ich habe nur Limo getrunken, dann kann das schon mal ein bisschen komisch rüberkommen. Ne? Soll ich dann eher sagen, gar nichts sagen oder soll ich sagen, ja, also ein Glas Wein, mehr aber wirklich nicht, oder?
Also ich würde nicht empfehlen zu sagen, ja, es war nur ein Bier oder ein Glas Wein, denn damit ist Tür und Tor geöffnet für sämtliche weiteren Maßnahmen.
Okay.
Ich würde tatsächlich sagen, dass man nichts getrunken hat. Mhm. Und es ist dann natürlich immer noch möglich, dass der Polizist skeptisch ist und dass der Polizist in eine Akte später schreiben wird, ja, er hat Alkoholgeruch vernommen.
Ja.
Das wird man niemals widerrufen bzw. in Erfahrung bringen können. Mhm. Und das wird auch insoweit durchgehen. Und in dem Moment, wo jemand irgendwie Alkoholgeruch als Polizeibeamter wahrnimmt, dann reicht es auch aus, dann zu sagen, okay, möchten Sie denn eine freiwillige Atemalkoholkontrolle durchführen?
Okay, und dann?
Und dann geht das ganze Prozedere weiter.
Freiwillig möchte ich ja gar nicht eigentlich.
Genau, das freiwillig, das kommt tatsächlich gar nicht so häufig vor, also ja. Der Zusatz, dass es tatsächlich freiwillig ist.
Ja.
Vielmehr wird das einem nahegelegt, man hat ja nichts zu verbergen, deshalb könnte man an so einer Atemalkoholkontrolle ja teilnehmen. Und auch da, wenn wir, wie in diesem Beispiel, ja, wissen, wir haben 2-3 Glas Wein getrunken, würde ich davon abraten, freiwillig bei einer solchen Kontrolle mitzuwirken.
Ja, und dann? Was passiert dann? Wenn ich sage, nö, irgendwie sehe ich das nicht so.
Dann wird man sagen, dann kommen Sie bitte mit zur Wache. Dann müssen wir gegebenenfalls auch einen Arzt hinzuziehen für eine Blutentnahme. Was natürlich nicht angenehm ist, weil das bedeutet natürlich Piekser und man ist längere Zeit damit beschäftigt. Aber wenn man sich das mal genauer betrachtet, dann hat man da zumindest mal Chancen, denn die Blutentnahme, die findet dann zeitlich verzögert statt. In der Zeit baut der Körper Alkohol ab.
Okay.
Das heißt, es kann sein, dass man da weit unter der Schwelle ist, wo man nachweisen kann, dass man alkoholisiert war. Und darüber hinaus, was auch nicht unwichtig ist, wenn man jetzt beispielsweise bei so einem Atemalkoholtest freiwillig mitmacht und da ist ein Wert von 1,1. Dann bedeutet das, und da werden wir später noch zukommen, dass man absolut fahruntüchtig ist, mit der Folge, dass die Fahrerlaubnis sogar vorläufig entzogen werden kann.
Okay.
Und es ist nicht so, dass man dann den Führerschein am nächsten Tag bei der Polizeiwache abholen kann, sondern man muss dann tatsächlich warten, bis ein Hauptsacheverfahren durchgeführt worden ist. Und in der Zeit ist man nicht mehr berechtigt, ein Fahrzeug im Straßenverkehr zu führen.
Okay, also ich hätte immer spontan gedacht, dass ich sage, naja gut, Atemalkoholtest, das berühmte Pusten, hätte ich immer gedacht, ja, ist vielleicht eine gewisse Fehlerquote, könnte ich ja Glück haben sozusagen, ja, dass das für mich nach unten abweicht, aber dass das so nach hinten losgehen kann, war mir nicht so bewusst.
Das kann tatsächlich auch nach oben abweichen, denn wenn ich jetzt kurz vor Fahrtantritt einen Schnaps als Verabschiedung getrunken hätte, dann habe ich im Blut, im Körper, gar nicht die Verteilung in dem Zeitraum, aber im Atem, und die Atemalkoholmessung, die betrifft ja im Prinzip einfach eine Auswertung, wie viel Milligramm Alkohol habe ich in einem Liter Atemluft. Und die ist dann vergleichsweise hoch. Auch so Späße wie kurz vor der Polizeikontrolle so ein Mundspray sich in den Mund zu spritzen, kann ein Problem darstellen, weil dort sind oft Alkohol enthalten. Sodass man dann den Wert, man hat vielleicht nicht den Alkoholgeruch direkt, der wird übertüncht, aber der Wert des Alkoholgehalts in der Luft, der wird dadurch drastisch nach oben befeuert. Und von daher geht es in die eine oder in die andere Richtung. Also ich empfehle das nicht zu machen, wenn man weiß, dass man was getrunken hat. Wenn man natürlich unterwegs ist, tatsächlich von irgendeinem Termin, man hat keinen Alkohol konsumiert und man wird trotzdem gefragt, dann kann man es halt kurz machen, dann macht man den und dann wird da auch 0-0 rauskommen und dann kann man weiterfahren.
Okay, und ansonsten beginnt fußballtechnisch gesehen das Zeitspiel.
Genau.
Ja, sehr schön. Top. Also vielleicht nochmal ganz allgemein. Was ist der Unterschied nochmal zwischen Atemalkoholkonzentration und Blutalkoholkonzentration?
Ja, also bei der Atemalkoholkonzentration, das sind diese Geräte, die man sonst kennt. auch aus dem Fernsehen, bei der Polizeikontrolle selbst sind das im Prinzip Vortests.
Ja.
Das sind Geräte, da pustet man rein. Und wenn die irgendwas anzeigen, was oberhalb der Toleranz liegt, also wenn die anschlagen, dann wird man meistens zur Wache gebeten. Und da wird ein Atemalkoholtest mit einem geeichten Gerät der Marke Dräger gemacht. Diese Messergebnisse, die können auch im Rahmen eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens verwertet werden.
Okay.
Ja. Der Atemalkohol, wie eingangs schon gesagt, da misst man im Prinzip den Alkoholgehalt in der Atemluft pro Liter.
Ja.
Und der Wert, der ausgeworfen wird, dann sind Milligramm pro Liter. Und den nimmt man mal zwei und dann kommt man auf den ja, bekannten Promillewert im Blut.
Und das heißt also, ich hatte es immer so im Hinterkopf, dass praktisch diese Atemalkoholgeräte, dass die praktisch nicht verbindlich sind, dass dann erst verbindlich der Blutalkoholwert sozusagen ist. Aber das heißt, für einen bestimmten Bereich ist das, wenn das ein bestimmtes Gerät ist sozusagen, das anerkannt ist,
genau.
Dann also, ist das verbindlicher.
Also es gibt dieses Gerät, das ist das Gerät Dräger und das ist auch anerkannt und ist auch verbindlich, jedoch nur bis zu einem gewissen Bereich der Promillewerte und das sind dann 0,5.
Okay.
Aber zu den einzelnen Werten kommen wir vielleicht gleich und dann können wir die im Einzelnen noch mal besprechen.
So, und jetzt Blutalkoholkonzentration, okay, das ist ja im Begriff schon drin, das heißt, da wird mehr Blut abgezapft. Wer macht das?
Das ist nämlich der Punkt, die Auswertung, also die Blutentnahme selbst, die erfolgt durch einen Arzt. Ja, das kann der Polizist nicht machen, die erfolgt durch einen Arzt. Und die Blutprobe wird dann meistens in die Gerichtsmedizin geschickt. Dort wird das Ganze dann untersucht, labortechnisch ausgewertet und dann gibt es ein Ergebnis. Das wiederum dauert eine gewisse Zeit.
Ja.
Deshalb habe ich ja vorhin gesagt, es ist ratsam, keine Atemalkoholkontrolle über sich ergehen zu lassen, weil bis dieses Ergebnis da ist, haben die Polizeibeamten im Zweifel nur, ja, vielleicht Alkoholgeruch.
Okay.
Das heißt, die könnten bei diesem begründeten Verdacht, dass jemand vielleicht auch ein bisschen lallt oder Alkoholgeruch dann aus dem Mund zu spüren ist, könnten die Fahrzeugschlüssel beibehalten und sagen, okay, komm morgen ausgenüchtert wieder, da kannst du die Schlüssel mitnehmen. Wenn ich aber im Atemalkoholtest bereits einen Wert habe, der strafrechtlich relevant wird, dann kriege ich bis zu fertigen Ergebnissen aus der Gerichtsmedizin und einer Hauptverhandlung, kriege ich meinen Führerschein nicht mehr wieder.
Aber das heißt, du hast ja gerade was gesagt, diese Trägergeräte auf der Polizeistation, also die besonders geeichten oder wie auch immer oder bewährten Geräte, das heißt, auch da muss ich nicht reinpusten, wenn ich nicht will.
Auch da muss man nicht reinpusten.
Und Blutentnahme, wenn ich das nicht will, was ist dann?
Das ist dann tatsächlich schwierig, denn wenn man sich dagegen wehrt, wird es wenig bringen, weil dann kann die Polizei tatsächlich mit Gewalt einen fixieren und dann kommt der Arzt und dann wird die Blutentnahme trotzdem
ohne richterliche Anordnung.
Ohne richterliche Anordnung. Vorher, also es gab eine Zeit vor 5-6 Jahren, da war es so, dass man tatsächlich erst nach einer richterlichen Anordnung die Blutentnahme durchführen durfte. Das hat dann zur Konsequenz gehabt, dass man gerade auch nach einer Party am Wochenende nachts dann versucht hatte, verzweifelt irgendwie den Bereitschaftsrichter zu erreichen. Und da hat der Gesetzgeber eingelenkt und gesagt, naja, letztendlich können das auch die Polizeibeamten vor Ort entscheiden, weil da Gefahr im Verzug ist zur Beweissicherung und können das auch entsprechend anordnen.
Okay, super. Ich hatte gedacht, man hätte doch ein bisschen auf Zeit spielen können, aber dann ist das nicht so.
Ja, die Zeit gewinnt man allein schon dadurch, bis man auf der Wache ist, bis dann irgendein Arzt hinzugezogen werden kann, dann vergeht ja auch schon eine gewisse Zeit. In der Zeit kann ja natürlich auch der Alkohol im Körper weiterhin abgebaut werden.
Jetzt haben wir schon immer mal wieder so sanft Promillewerte berührt. Ich sag dir mal was aus meinem Erfahrungsschatz. Also ich bin ja ein Kind der 60er Jahre und ich weiß, früher gab es dramatisch hohe Alkoholwerte. Also mir ist aus den 60er Jahren noch 1,5 Promille, ich wiederhole nochmal 1,5 Promille als Grenze zur Ordnungswidrigkeit oder Strafbarkeit bekannt. Das heißt, solange man die 1,5 Promille nicht gerissen hat und wir wissen ja schon auch aus Felduntersuchungen, vielleicht auch aus eigenen Felduntersuchungen, dass 1,5 Promille beim Nicht-Gewohnheitstrinker schon ein sehr ordentlicher Blutalkoholwert sind. Also solange man die 1,5 nicht gerissen hatte, war man im grünen Bereich. Ich glaube, das ist heute nicht mehr ganz so, ne?
Nee, tatsächlich ändern sich da die Zeiten. Zu den Jahrzehnten, die du jetzt angesprochen hast, war es auch nicht üblich, dass man sich anschnallt.
Ja, stimmt. Ich habe noch ein Auto aus den Jahren. Ja.
Auch das hat sich tatsächlich geändert. Nee, die Promillewerte und Grenzen haben sich gravierend geändert. Und vielleicht einfach mal überblicksartig so ein Abriss, welche Promillewerte sind denn für mich als Fahrzeugführer relevant?
Ja.
Ja? Also das beginnt tatsächlich schon mit 0,0 Promille, das heißt absolutes Alkoholverbot. Und das betrifft Fahranfänger, die in der Probezeit sind, und alle FahrzeugführerInnen, die dann unter 21 Jahre sind. Die trifft das absolute Alkoholverbot. Das heißt, wenn jemand zu diesem Personenkreis gehört, angehalten wird und bei dem wird eine Atemalkoholkonzentration von mehr als 0,00 Promille festgestellt, ja, dann bedeutet das ein Bußgeld, 250 Euro, ein Punkt in Flensburg. Und weil es sich um ein sogenanntes A-Delikt handelt, das sind besonders schwerwiegende Delikte in der Probezeit, muss man sogar noch ein Aufbauseminar machen und es verlängert sich die Probezeit.
Wow. Und Aufbauseminar heißt auf Deutsch, kostet Geld, richtig?
Ja, da darf man schon mit 400 Euro rechnen.
Wow. Und das als Fahranfänger, ja.
Ja. Also, was vielleicht ein Punkt ist, man bekommt kein Fahrverbot. Das heißt, man darf grundsätzlich ein Fahrzeug weiterführen. Allerdings, diese 0,0 Promillegrenze ist deshalb bemerkenswert, weil letztendlich sogar ein außenstehender Dritter als Zeuge fungieren kann. Wenn er sagt, man ist mit angeschaltetem Motor unterwegs gewesen und hat Alkohol getrunken, dann kommt es gar nicht auf den Wert an. Der ist nicht mehr maßgeblich, sondern es reicht einfach der Konsum an Alkohol aus. Und das ist schon gravierend, weil da brauchen wir uns gar nicht mehr über Atemalkoholkonzentrationen zu unterhalten. Das reicht für sich genommen schon aus. Deshalb ja Finger weg,
verrückt, ne?
Ja, Finger weg vom Alkohol in diesem sehr sensiblen Bereich.
Gut, jetzt haben wir die aus meiner Sicht trotz aller Political Correctness für mich etwas insoweit bedauernswerten Fahranfänger mit dieser absoluten Nullgrenze mal abgehandelt. Wie sieht es denn allgemein aus? Wo liegt die allgemeine Grenze?
Ja, also die Ordnungswidrigkeit mit 0,5 Promille ist entsprechend im Straßenverkehrsgesetz geregelt. Das bedeutet, ab dem Wert von 0,5 Promille, und da reicht es auch mit der Atemalkoholkonzentration aus,
okay,
bedeutet es, dass man 500 Euro Bußgeld beim Ersttäter, 2 Punkte in Flensburg bekommt und ein Regelfahrverbot von einem Monat. Das Ganze wird natürlich gravierender im Wiederholungsfall, weil sich dann dementsprechend die Geldbuße verdoppelt und auch das Fahrverbot dann auf 3 Monate verlängert wird.
Und Wiederholungsfall ist zeitlich unbegrenzt sozusagen. Ich habe vor 10 Jahren mal so einen Fall gehabt und werde dann nach 10 Jahren nochmal in Anführungsstrichen rückfällig.
In diesem Beispiel würde das dann nicht funktionieren, weil dieser Eintrag dann im Fahreignungsregister längst gelöscht worden wäre.
Ah, okay, gut. Vielleicht mal allgemein, hast du so eine überschlägige Faustformel, was ein durchschnittlicher Mensch trinken muss, um 0,5 Promille zu erreichen?
Ja, das kann man natürlich nur sehr grob und allgemein sagen. Das hängt von ganz vielen Faktoren ab, zum Beispiel Gewicht, Geschlecht, auch die Trinkdauer an sich. Aber jetzt, wenn wir von einem Durchschnittsmann ausgehen, 80 Kilogramm, 1,80 groß, dann kriegt man auch die 0,5 mit 3 Glas Bier, 0,3 Liter gerissen.
Okay, jetzt bin ich Gott sei Dank größer und auch etwas schwerer. Das heißt, ich könnte es mit 3 Glas Bier noch gerade schaffen. Und andersrum dann, bei Frauen ist die Grenze schneller gerissen dann, ja, tendenziell.
Ja, bei Frauen ist einfach die Körperverteilung eine andere und da reicht es schon aus, weniger zu trinken, um diese Grenze zu erreichen.
Okay, das heißt, wir halten mal fest, 2 Bier ist jedenfalls für Männer noch okay. Im Normalfall, alles was Richtung 3 Bier mal 0,3 Liter geht, dann begibt man sich in die Gefahrenzone dann.
Ja, das soll jetzt allerdings nicht als Einladung verstanden werden, sondern einfach eher zeigen, dass wenn man wirklich so ein bisschen in sich selber schaut, innerhalb einer Stunde 3 Flaschen Bier trinkt, dann wird man auch selbst feststellen, das merkt man. Also, dass man da komplett unberührt von Alkohol ins Auto steigt, ist dann schon eher die absolute Ausnahme.
Ja, ja, und jetzt erinnern wir uns nochmal an die 1,5er-Grenze aus den 60er Jahren. Das heißt, das Dreifache, schön, wenn ich noch rechnen könnte, das Dreifache, das heißt, ab 9 Bier 0,3 wurde es damals interessant. Vielleicht 10 Bier, das ist schon spannend, ne? Nach 10 Bier, dass man da eigentlich noch fahren durfte. Aber gut, heute sind andere Zeiten. Oleg, ich merke mir also die 0,5 Promille bzw. 3 Bier.
Ja, allerdings muss ich da jetzt doch nochmal darauf hinweisen, wir haben hier eine ganz kleine Besonderheit, die von Relevanz ist. Aha. Denn es gibt einen anderen Grenzwert und der liegt drunter und zwar bei 0,3 Promille. Und dieser Grenzwert, anders als eben, da haben wir von einer Ordnungswidrigkeit gesprochen, kann sogar einen Straftatbestand darstellen. Da können wir sich jetzt erstmal die Frage stellen, wie kann es sein, unter 0,5 Promille war eben eine Ordnungswidrigkeit und jetzt soll es eine Straftat sein? Naja, als weitere Voraussetzung wird hier verlangt, dass man alkoholbedingte Ausfallerscheinungen zeigt. Und die zeigen sich dadurch, dass beispielsweise die Polizei jemanden dabei beobachtet, wie er Schlangenlinien fährt oder besonders auffällig langsam oder ja gegen die übliche zu erwartende Fahrweise entlang fährt mit dem Fahrzeug. Das kann schon dazu ausreichen, dass man hier einen Straftatbestand annimmt, und zwar Trunkenheit im Straßenverkehr.
Wow, wobei ich sagen muss, also wenn ich dann denke 0,3, wir rechnen das mal so überschlägig im Kopf um, sprich anderthalb Bier. Jetzt, wer da schon Ausfallerscheinungen zeigt, der zeigt sich doch schon relativ ungewöhnlich, oder?
Ja, das hängt auch von der Konstitution ab. Man kann auch vielleicht eine Wechselwirkung haben mit Medikamenten oder anderen Mitteln, die für sich genommen unproblematisch sind, aber im Zusammenhang mit Alkohol vielleicht auch einfach die Wirkung verstärken. Und genau aus diesem Grund, da möchte ich auch nochmal nach oben verweisen, bei der eingangs gestellten Frage, was soll ich machen, muss ich überall mitwirken? Da wird es natürlich relevant, wenn man irgendwelche Reaktionstests oder Ähnliches dann von der Polizei abverlangt bekommt. Die werden auch ganz gerne dann vom Arzt, der beispielsweise im Rahmen der Blutentnahme tätig ist, abgenommen. Denn wenn man bei diesen Reaktionstests mitmacht, man fällt da auf durch besonders langsame oder träge Verhaltensweisen, kann dies auch als alkoholbedingte Ausfallerscheinung gewertet werden. Also es kommt nicht nur ausschließlich auf irgendwelche Schlangenlinien an, also wie man ein Fahrzeug führt, sondern auch, wie man sich daneben verhält.
Ich meine, also mir fällt gerade ein, es kann natürlich auch andere Gründe haben. Zum einen kann ich einfach aus Spaß an der Freude mal ein bisschen Schlangenlinien fahren. Muss nicht unbedingt sein, ja, aber ich kann einfach da mal ungewöhnlich fahren oder aus Unaufmerksamkeit. Es kann genauso gut sein, dass ich übermüdet bin, auch wenn das nicht unbedingt zu empfehlen ist, dann noch Auto zu fahren. Aber dann heißt das, ich habe eine Blutalkoholkonzentration, die eigentlich jetzt unverfänglich ist und die mich auch wirklich nicht beeinträchtigt. Aber ich bin aus anderen Gründen halt, fahre ich nicht ganz so gerade die ganze Zeit oder stolper mal dann beim Aussteigen aus dem Fahrzeug oder sonst was. Das heißt aber, also bei Polizei und beim Arzt sage ich dann einfach, nee, mache ich nicht, ja?
Genau, ja, einfach nicht mitmachen. Und genau aus dem Grund, mit diesen Argumenten kann man ja dann im Falle einer drohenden Verurteilung als Verteidiger argumentieren und dagegen wirken. Wenn man aber dabei mitgemacht hat und der Polizist das entsprechend vermerkt, das in der Akte enthalten ist, ein Arzt das Ganze vermerkt im Rahmen eines Protokolls, was ausfüllt, dann sind das natürlich sehr starke Indizien, die es zu widerlegen natürlich dann sehr schwer fällt. Denn am Ende wird es darauf ankommen, ob der Richter, der darüber zu entscheiden hat, überzeugt ist oder nicht.
Und das heißt dann also jetzt, im schlimmsten Fall habe ich trotz nur 0,3 Promille eine Straftat begangen. Was sind dann die Folgen?
Ja, die Folgen sind da gravierend. Wir reden jetzt hier nicht mehr von einer Geldbuße, sondern von einer Geldstrafe. Und bei einer Trunkenheitsfahrt darf man davon ausgehen, dass man 30 Tagessätze bekommt. Ein Tagessatz ist im Prinzip so zu verstehen, das ist das monatliche Einkommen, was man zur Verfügung hat. Das wird durch 30 geteilt und die Höhe ist dann der Tagessatz. Also bei 3.000 Euro durch 30 wäre der Tagessatz 100 Euro.
Und das heißt, Regelstrafe wäre dann 30 Tagessätze, auf gut Deutsch ein Monatsgehalt, Bruttogehalt, ja?
Ja, genau. Also die eigentliche Taxe, das ist jetzt auch nirgendwo gesetzlich geregelt, die hat sich dann entwickelt bei den jeweiligen Staatsanwaltschaften und ortsansässigen Gerichten. Aber man kann schon davon ausgehen, bei einem Ersttäter, dass da 30 Tagessätze so das Mittel der Wahl ist. Dann darüber hinaus, oben hatten wir eben gesagt, bei einer Trunkenheitsfahrt 0,5 Promille waren es als Ordnungswidrigkeiten einen Monat Fahrverbot.
Ja.
Jetzt droht der Entzug der Fahrerlaubnis. Und der Entzug der Fahrerlaubnis ist im Gegensatz zum Fahrverbot ein deutlich schärferes Schwert. Denn beim Fahrverbot sitze ich nur eine Zeit ab, wie bei zu schnellem Fahren, Monat Fahrverbot, ja, dann schicke ich den Führerschein ein, kriege den nach einem Monat zurück und dann ist die Sache erledigt. Bei der Entziehung der Fahrerlaubnis, da geht es nicht um den Führerschein als Dokument, sondern da geht es um die Berechtigung, ein Fahrzeug im Straßenverkehr zu führen. Die kriegt man ja mit der Führerscheinprüfung und diese Berechtigung wird insgesamt entzogen. Das heißt, man muss den Führerschein bzw. die Fahrerlaubnis neu bei der Fahrerlaubnisbehörde beantragen.
Das wird dann ein bisschen schwieriger, ne?
Genau.
Wie ist denn das jetzt, wenn ich nur in Anführungsstrichen ein Fahrverbot habe? Wie mache ich das dann richtigerweise? Du sagst gerade, man kann das einschicken. Kann ich das auch bei der örtlichen Polizeibehörde abgeben, dann den Führerschein? Oder also ab wann läuft dann so ein Fahrverbot? Wie weise ich das nach, ne, dass es auch zugegangen ist, dann, dass ich wirklich abgegeben habe, den Führerschein? Wie läuft sowas?
Also bei dem Fahrverbot, wenn man den Führerschein einschickt, dann schickt man den an die ausstellende Bußgeldbehörde ein. Wenn die Tat in dem gleichen Bundesland begangen worden ist, indem man halt wohnt, seinen Wohnsitz hat, ist es kein Problem, dann kann man das regelmäßig auch bei der Polizei in Verwahrung geben.
Okay.
Und auch dann beginnt auch diese Monatsfrist.
Mhm.
Wenn man das per Post aufgibt, beispielsweise man war in Hessen unterwegs und man befindet sich eigentlich in Rheinland-Pfalz, dann wird es die Landespolizeibeamten in der Regel wenig interessieren, was in Hessen, weil das nicht in deren Zuständigkeitsbereich ist, passiert. Und deshalb sind die dann in der Regel auch nicht gewillt, da das Ganze in Verwahrung zu geben. Besonders einfach für die Ermittlungsbeamten ist natürlich die nächste Grenze, das sind die 1,1 Promille. Hier spricht man im Gegensatz zur eben genannten Grenze von 0,3 Promille. Da war es noch eine relative Fahruntüchtigkeit, weil dann noch dazu die Ausfallerscheinungen hinzutreten müssen.
Mhm.
Hier spricht man von der absoluten Fahruntüchtigkeit. Das heißt, jemand, der absolut trinkfest ist, ja, grenzwertig Alkoholiker, der erst bei 1,1 Promille in Fahrt kommt, für den gilt es gleichermaßen, er gilt vom Gesetz deswegen als absolut fahruntüchtig. Da bedarf es keiner weiteren Ausfallerscheinungen. Und das für sich genommen ist dann die Straftat, wie oben auch schon erwähnt, mit den damit verbundenen Folgen. Die Fahrerlaubnis wird entzogen. Und was ebenfalls noch hinzukommt, neben dem Entzug der Fahrerlaubnis, weil man sich ja dann die Frage stellen kann, wann kriege ich die denn wieder,
ja,
wird eine sogenannte Sperrfrist ausgesprochen. Das heißt, das ist eine Frist, in der die Fahrerlaubnisbehörde, bei der man quasi den Antrag auf Wiedererteilung stellt, diese Wiedererteilung gar nicht vornehmen darf. Und diese Sperrfrist, die liegt bei einem Ersttäter zwischen 9 und 15 Monaten.
Oleg, jetzt habe ich eine Sperrfrist bekommen von einem Jahr. Das heißt ja, du sagtest ja gerade, ich bin spitzfindig jetzt, ich weiß, Sperrfrist für die Wiedererteilung. Mache ich dann praktisch schon sinnigerweise vor Ablauf des einen Jahres schon den Antrag auf Wiedererteilung der Fahrerlaubnis oder darf ich den erst nach einem Jahr im Beispielsfall dann stellen?
Also bei dem Wert 1,1 Promille kann man den auch vorher stellen, sollte man auch vorher stellen und zwar frühestens 3 Monate vorher. Das ist ein sinnvoller Zeitraum, weil man ja überlegen muss, die Behörde, die muss den Vorgang prüfen, die wird natürlich dann den Akteninhalt sehen, die wird auch diese Verurteilung sehen und da macht es Sinn, dass man es rechtzeitig angeht. Und bei 1,1 Promille kann man auch davon ausgehen, dass keine weitere Prüfung erfolgt und dass man dann auch den Führerschein bekommt.
Okay, gibt es dann noch eine andere Grenze, wo du sagst, also wenn du sagst, bei 1,1 Promille so beim ersten Mal, dann kriegt man das in der Regel auch ohne weiteres wieder. In welchen Fällen geht das nicht so ohne weiteres?
Ja, das ist die nächste und in dem Fall die letzte Grenze, das sind die 1,6 Promille. Da gilt das Gleiche, was auch bei 1,1 schon gilt.
Ja.
Nur hier kommt die Besonderheit, dass sich der Gesetzgeber überlegt hat, jemand, der mit 1,6 Promille ein Fahrzeug im Straßenverkehr führt, der ist sicherlich ungeeignet, aber auch charakterlich ungeeignet.
Okay.
Und um diese charakterliche Eignung wieder nachzuweisen, wird die Fahrerlaubnisbehörde als Voraussetzung für die Erteilung der Fahrerlaubnis eine sogenannte MPU oder landläufig auch Idiotentest genannt anordnen. Und diese MPU ist eine medizinisch-psychologische Untersuchung, wie der Name schon sagt. Die ist nicht ohne weiteres zu absolvieren, weil da wird man auch einen Abstinenznachweis führen müssen, der auch wiederum eine Länge von 6 bis auch 12 Monaten reichen kann. Das heißt, in der Zeit, wenn man diese Werte erreicht hat, sollte man sich auch ziemlich zeitnah mit einem hierauf spezialisierten Anwalt in Verbindung setzen, um dann auch rechtzeitige Maßnahmen und Schritte einzuleiten, damit die Sperrfrist sinnvoll genutzt werden kann.
Wir sprechen dann von so einer Art Trainingslager vielleicht oder sowas. Das heißt also, du sagst, es ist was von Abstinenznachweis. Muss ich dann wie beim Drogentest oder sowas dann praktisch regelmäßig zu einem Arzt gehen oder sowas dann, oder?
Ja, hier arbeitet man typischerweise als Verteidiger mit Fachärzten, Verkehrsmedizinern und Verkehrspsychologen zusammen, die einen quasi mental und auch körperlich darauf vorbereiten, die Abstinenznachweise führen. Das sind bestimmte zertifizierte Stellen, die das machen dürfen. Und da ist es tatsächlich so, dass man null Alkohol trinken darf, denn die sind sehr sensibel, die Tests, und da kann es schon ausreichen, wenn man irgendwie vergorenen Apfelwein oder ähnliches trinkt, also Apfelsaft.
Das sind dann Urintests oder Bluttests oder was wird da gemacht? Oder?
Ja, das sind Urintests, manchmal sind es auch Haaranalysen. dann kriegt man einen.
Das war Christoph Daum, ne?
Genau. Ja. Und darüber kann man dann auch in Erfahrung bringen, wie das ausschaut mit dem Alkoholkonsum.
Ja, Oleg, diese ganzen Promille-Grenzwerte und alles, was mir dann droht, wenn ich diese Grenzwerte reiße, gefallen mir nicht so ganz. Das heißt also, bei der nächsten Party mache ich mir keinen großen Kopf mehr. Ich fahre jetzt mit dem Fahrrad hin, richtig?
Ja, das solltest du tun. Allerdings die Grenzwerte, die ich angesprochen habe, mit dem Wert 1,6 Promille, die gelten auch für Radfahrer. Denn als Radfahrer gilt man ab 1,6 Promille ebenfalls als absolut fahruntüchtig. Und das ist auch wiederum ein Straftatbestand mit diesen Konsequenzen.
Na, herzlichen Glückwunsch. Und als Fußgänger gibt es dann auch einen Promillewert oder darf ich wenigstens betrunken als Fußgänger durch die Gegend gehen?
Ich würde dich da gerne zu motivieren, dass du als Fußgänger unterwegs bist. Da wird dir auch, was das anbelangt, strafrechtlich nichts passieren. Trotzdem muss ich auch darauf hinweisen, ich habe auch Konstellationen gehabt, wo man als Fußgänger im Rahmen einer Verkehrskontrolle bzw. im Rahmen einer Polizeikontrolle untersucht wurde. Mhm. Und man hat aufgrund des Alkoholgehalts, der dann bei dem Probanden bei nahezu 2,0 Promille lag, ja, eine Mitteilung an die Fahrerlaubnisbehörde seitens der Polizei weitergegeben, mit dem Hinweis, dass man doch überrascht war, wie fit derjenige daherkam, ja, bei diesem Alkoholwert, sodass die Fahrerlaubnisbehörde unabhängig von einer strafrechtlichen Verurteilung von sich aus aktiv wurde, um hier einen Alkoholmissbrauch bzw. eine Alkoholabhängigkeit auszuschließen. Und der Mandant hat dann eine entsprechende Auflage bekommen, ein fachärztliches Gutachten vorzulegen.
Das ist super. Das heißt, Sie haben gesagt, 2,0 Promille, normalerweise sind da massive Ausfallerscheinungen. Wer da noch so fröhlich gerade durch die Gegend geht, der muss also schon absolut geübt sein, ja?
Genau. Und das für sich genommen reicht aus, wenn man im Besitz des Führerscheins ist, dass solche dezenten Hinweise an die Fahrerlaubnisbehörde gehen.
Wow, lieber Oleg, jetzt haben wir das aber wirklich umfassend abgehandelt. Vielen, vielen Dank für diesen tiefen Einblick in Alkohol und Führerschein, in das Verkehrsrecht in diesem Bereich. Das war super Geschichte und ich denke, das hat auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern viel gebracht für die anstehende Partysaison. Vielen Dank, Oleg.
Ja, sehr gerne.
Und was haben wir heute alles gelernt?
Nun, wir haben heute gelernt, dass man bei Polizeikontrollen nicht auf alle Fragen antworten sollte und dass man manchmal einfach den Mund hält. Wir haben weiter gelernt, dass der Atemalkoholtest nicht immer die beste Variante für eine Person ist, die Alkohol getrunken hat. Weiter haben wir gelernt, dass es empfehlenswert ist, an Reaktionsübungen von Polizei und Arzt im Fall der Trunkenheitsfahrt nicht teilzunehmen. Und insgesamt haben wir vielleicht gelernt, dass es besser ist, keinen Alkohol zu trinken, wenn man noch am Straßenverkehr teilnehmen will.
Und jetzt Fälle, die das Leben schreibt. Lehrreiches und manchmal auch Kurioses aus dem Alltag des deutschen Rechts.
Heute Klappe zu, Hühnertod. Unser heutiger Fall spielt in den 90er Jahren im Bezirk des Landgerichts Bielefeld auf einem Hühnerhof. Ein Besucher interessiert sich für Eier der Hühner und begibt sich zum Hühnerhof, und zwar mit seinem Pkw. An der Zuwegung zu den Stallungen befindet sich ca. 50 Meter vor den Stallungen ein Hinweisschild „Betreten verboten". Der Besucher denkt sich aber, ich will ja nicht die Stallungen betreten, ich will ja nur mit dem Inhaber sprechen, und fährt bis vor die Stallungen, steigt aus seinem Auto aus und wirft die Autotür zu. Wir blenden gleichzeitig um in den Stall. Im Stall befinden sich hunderte von Hühnern der Rasse ISA Brown. Das sind hochgezüchtete Legehennen. Bei den Hennen kommt es durch den Knall zu einer Panikreaktion, die zum umgehenden Tod von 143 Hennen führt. Der Eigentümer der 143 Hennen, die so früh aus dem Leben geschieden sind, verlangt von der Versicherung des Kraftfahrzeugs Schadensersatz. Die Klage landet in zweiter Instanz vor dem Oberlandesgericht Hamm, das letztendlich am 11.12.1996 ein Urteil gefällt hat. In dem Klageverfahren hatte der Eigentümer der Hennen geltend gemacht, dass es sich bei den Hühnern der Rasse ISA Brown um ungewöhnlich empfindliche Hühner in Bezug auf Lichtreize und Geräusche handle und dass diese eben genau durch den lauten Knall der Autotür unmittelbar vor dem Stall gestorben seien. Zu berücksichtigen sei auch noch, dass ja immerhin noch ein Betreten-Verboten-Schild 50 Meter vor dem Stall gehangen habe. Nun,
Das Oberlandesgericht Hamm wies die Klage am 11.12.1996 ab. Ein Schadensersatzanspruch nach verkehrsrechtlichen Vorschriften, insbesondere des Straßenverkehrsgesetzes, scheide aus, weil der Schaden nicht vom Schutzzweck des Straßenverkehrsgesetzes abgedeckt sei. Das Oberlandesgericht Hamm führte insoweit aus, dass bei wertender Betrachtung die Empfindlichkeit der Tiere ihren Grund in der Intensivaufzucht, das heißt in der Haltung einer sehr großen Anzahl von Hennen auf sehr kleinem Raum, habe. Diese Empfindlichkeit sei das Risiko des Tierhalters und gehöre insoweit nicht zu den Nachteilen aus dem Kraftfahrzeugbetrieb. Dass der Fahrer des Kraftfahrzeuges trotz eines betreten Verbotenschildes noch 50 Meter weiter bis vor die Stallung gefahren sei, ändere hieran ersichtlich nichts. Insgesamt sei das Verhalten des Kraftfahrzeugführers, nämlich das Zuschlagen der Tür, nicht adäquat ursächlich für den Tod der Hennen, sondern eben vielmehr die schlechten Bedingungen bei der Aufzucht. Aus dem gleichen Grund lehnte das Gericht auch einen Schadensersatzanspruch wegen angeblichen Hausfriedensbruchs wegen Missachtung des vertreten Verbotenschildes ab. Der Hühnerzüchter musste den Schaden seiner 143 Hennen also selbst tragen. Ob der Hühnerzüchter nachfolgend die Aufzuchtbedingungen und Haltungsbedingungen für seine Hennen zum Positiven verändert hat, ist allerdings nicht bekannt. Das war's mal wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Mir hat es wie immer Spaß gemacht. Ich hoffe Ihnen auch. Für Rückmeldungen, Anregungen etc. unter harterrichter@wohlleben-partner.de bin ich wie immer dankbar. Die nächste Folge des Podcasts erscheint am 15. November 2021. Thema der Folge 20 von Harte Rechte wird sein: ein Corona-Update für Unternehmen. Zwischenzeitlich hat sich ja nochmals einiges getan in Rechtsprechung und Gesetzgebung zum Thema Corona im Arbeitsleben. Und da wird es viele interessante Einzelaspekte geben, die wir in diesem Podcast abhandeln. Bis dahin, machen Sie es gut und immer schön senkrecht bleiben. Das war Harte Rechte, der Podcast mit Recht für Unternehmer und Führungskräfte.